Einen wunderschönen guten Abend zu Schwule Welle, das Magazin. Magazin, das heißt bei uns, heute ist wieder volles Programm. Das heißt, wir dürfen keine Zeit verlieren. Gleich habe ich die Ehre, mit dem Historiker William Schäfer über zwei neue Stolpersteine in Freiburg zu reden, die an zwei schwule NS-Opfer erinnern. Und Alex hat auch interessante Gesprächspartner. Mit wem redest du gleich, Alex?
Ja, mit Mayo Velvo und Just Mike aus Düsseldorf. Die beiden haben es geschafft, Conchita auf Deutsch und Französisch aus der Asche steigen zu lassen.
Später in der Sendung freuen wir uns auf unsere Kollegin von Radio Ech. Svetlana kommt zu uns und mit ihr wollen wir über die umjubelte russische Sängerin, Abgeordnete und Putin-Anhängerin Maria Maksakova reden, die als solche aber in Russland gegen das umstrittene homosexuellen Propagandagesetz kämpft. Danach haben wir einen TV-Star zu Gast. Wen denn, Dieter?
Das ist Lukas Sauer, eines der männlichen Topmodels Deutschlands, der seinen Lebenspartner TV-Show gefunden hat. Er ist außerdem ein Moderatorenkollege und ein neuer Darsteller in der Erfolgsserie Unter uns.
Und dann freuen wir uns darüber, dass wir wertvolle Unterstützung vom Radio Rainbowstars haben. Roland ist mit uns im Studio. Hallo Roland.
Hallo alle zusammen.
Und Roland, du hast ein paar News für uns von einem Großereignis, das davon zukommt.
Das werden wir nachher mit Dieter zusammen erledigen und freuen uns drauf, weil ein sehr wichtiges Ereignis.
Solange nicht zusammen den Dieter erledigt, ist alles okay.
Ein volles Programm also und wir hoffen, dass wir gut durchkommen. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, so geht dies heute leider nicht per Telefon, aber es geht natürlich dennoch auf anderem Wege und der Oliver verkündet uns nun, wie das denn ginge.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben.
Und nun atmen wir noch mal ganz kurz durch und hören etwas Musik, nämlich von Adam Green. Hard to be a girl, better to be a boy. Hier ist die Schwule Welle live aus dem Greta-Gelände in Freiburg. Und im Studio begrüßen wir nun den Historiker Bill Schäfer, mit dem wir schon vor einiger Zeit, genau gesagt am 21. Februar 2013, über seine Arbeit gesprochen haben. Und am 22. August letzten Jahres berichteten wir von einer Stolpersteinverlegung in Lahr. Beide Sendungen kann man noch als Podcast auf unserer Webseite www.schwulewelle.de nachhören. Stolpersteine, das ist ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig. Es sind kleine Gedenksteine im Straßenbild vieler Städte, die an das Schicksal der Menschen gedenken sollen, die im Dritten Reich verfolgt, ermordet, deportiert, zum Selbstmord getrieben oder vertrieben wurden. Wir kennen sie aus vielen Städten, unter anderem gibt es schon rund 300 allein in Freiburg. Weltweit sind es inzwischen 45.000 Steine in 17 verschiedenen Ländern. Oft sind es Gedenksteine zum Beispiel für Menschen jüdischen Glaubens. In jüngster Zeit aber gedenkt man damit auch Menschen, die aufgrund ihrer Homosexualität verfolgt wurden. Wie schon gesagt, gibt es einen solchen Gedenkstein in Lahr. Bill, gibt es bislang auch schon Stolpersteine für homosexuelle Menschen in Freiburg?
Ja, es gibt schon vier.
Vier Stück gibt es schon?
Ja, in Freiburg. Wir haben inzwischen in Südbaden 8 und die neuen werden Nummer 9 und Nummer 10 in Südbaden. Aber vier in Freiburg schon.
Wo sind die bisherigen Stolpersteine genau und an wen sollen sie denn erinnern, Bill?
Gut, die ersten vier. Einmal für Hans Winterhalter in der Fürstenbergstraße. Mhm. Einmal für Erich Meder in der Jahnstraße. Und für Fritz Hause in der Zunftstraße und für Edwin Rummele in der Berliner Allee, wobei ich gehört habe, dass durch die Baustelle für die neue Straßenbahnlinie der Stein irgendwie abhanden gekommen ist. Mhm. Aber verlegt haben wir einen.
Hoffen wir, dass er wieder auftaucht, auf jeden Fall, dass er wieder hingesetzt wird.
Es kann sein, ja, dass die Stadt das rausgenommen hat und wenn sie fertig sind, wieder einsetzen wird. Ja. Wir müssen gucken.
Am 14. und 15. Juli nun werden in Freiburg insgesamt 15 neue Stolpersteine verlegt. Zwei davon auch für homosexuelle Personen, die Opfer des NS-Regimes wurden. Kannst du uns ein paar Informationen zu den jeweiligen Menschen geben? Du hast das ja recherchiert.
Ja, eben. Zufällig sind das zwei Selbstmordfälle. Und zwar kommt der erste Stein vor dem Amtsgericht am Holzmarkt. Mhm. Dort war in der NS-Zeit das Landgericht. Und deswegen haben wir den Stein da oder werden wir den Stein dort verlegen. Und zwar ist das ein Stein für Ernst Köberle. Von ihm weiß ich nicht so arg viel. Seine Prozessakte wurde, wie fast alle Prozessakten aus der NS-Zeit vom Landgericht Freiburg, vernichtet. Ich weiß nur, er war geboren 1908 in Ehrenstetten, er war römisch-katholisch, war von Beruf Buchdrucker. Sein Vater starb schon 1936. Aus einer anderen Akte weiß ich ab 1941, er wurde Juli 1941 von der Wehrmacht entlassen. Mich würde sehr interessieren, warum. Das war eigentlich keine Zeit, wo Soldaten entlassen wurden. Aber ich weiß nicht warum. Und er kam dann Ende September zur Firma Reimann in Freiburg St. Georgen, wo er als Fräser arbeitete. Er war zu Hause, wo er gewohnt hat, in Ehrenstetten, Propagandaleiter und stellvertretender Ortsgruppenleiter der NSDAP. Im Grunde genommen ein überzeugter Nazi, nach außen. Er hat aber nicht danach gelebt, denn die Nazis konnten mit homosexuellen Handlungen nichts anfangen. Er hatte etwa ein Jahr lang von Frühjahr 42 bis Frühjahr 43 mit drei jungen Männern in der Firma sexuelle Kontakte. Ich möchte betonen, das war keine Pädophilie, aber Köbele war über 21 und die drei Männer unter 21. Und das war ein Tabu in der NS-Zeit. Die wurden vom Meister ertappt und der Meister hat das weitergegeben und er wurde verhaftet, kam in U-Haft. Und er wurde am 15. März 1943, das stimmt nicht. Er wurde am 10. Juni 1943 verurteilt zu 3 Jahren Zuchthaus. Da er mit 3 Männern zu tun hatte, kann man davon ausgehen, dass er nach Verbüßung dieser Strafe ins KZ gekommen wäre. Auf jeden Fall. Gleich nach der Verurteilung hat er sich in der Gefängniszelle erhängt. Dort, glaube ich immer noch, in diesem Gebäude sind Gefängniszellen. Die haben die Leute aus dem Gefängnis geholt und dort in eine Zelle eingesperrt für den Prozess. Mhm. Und nach dem Prozess kam er in die Zelle und hat sich erhängt.
Kannst du zu dem Zweiten auch noch was sagen?
So ein paar, ja.
Gar nicht mehr so viel Zeit, aber vielleicht ein paar Worte
zum Zweiten. Okay. Genau. Ja. Der Zweite ist der Karl Müller. Mhm. Auch von ihm weiß ich herzlich wenig. Ich habe nur eine Akte aus dem Gefängnis. Das ist aber nur die Zeit, wo er in Urhaft war. Er ist nicht in der Einwohnerkartei der Stadt Freiburg. Das ist nicht verwunderlich, denn diese Kartei wurde irgendwann so gründlich gesäubert. Er hat nie ein Opfer gefunden. Die Karten sind alle weg. Mhm. Er ist aber ab 1924 in den Adressbüchern vermerkt. Mhm. Und zwar hat er gelebt und gearbeitet in der Adolf-Hitler-Straße 197. Das heißt heute Kaiser-Josef-Straße. Und auf diesem Grundstück ist Kaufhof. So wird dieser Stein vor dem Kaufhof liegen, neben der Baustelle. Was ich von ihm weiß, er ist 1886 in Bohlingen geboren. Bohlingen ist heute eingemeindet zu Singen. Er war das 7. von 11 Kindern. Und er war römisch-katholisch, war ledig von Beruf Sattlermeister. Das Geschäft in der Kaiser-Josef-Straße war ein Ledergeschäft. Und er wurde verhaftet und kam in U-Haft. In U-Haft. Er hat übrigens das Geschäft war von seinem Onkel. Es gibt im Staatsarchiv Fotos von dem Geschäft, die habe ich besorgt. Als der Onkel starb, hat Karl Müller das Geschäft übernommen. Mhm. Er kam in U-Haft wegen Verführung zur gleichgeschlechtlichen Unzucht. Während er in U-Haft war, hat er die sogenannte freiwillige Entmahnung unterschrieben. Ich glaube nicht, dass er ermahnt wurde. In der Regel wurde das gemacht während der Strafverbüßung. Auf jeden Fall. hat er unterschrieben. Und er hat auch mindestens eine Vorstrafe wegen homosexuellen Handlungen aus dem Jahr 1938. Das heißt, er war vorbestraft. Er hat schon unterschrieben die Entmahnung. Und ich denke, er hätte rechnen können, auch wie Körperle mit Zuchthaus. Und weil er nicht nur einmal tätig war, wäre er ins KZ gekommen. Und aus lauter Angst vor dieser Strafe hat er sich im Gefängnis erhängt.
Ist es eigentlich schwierig, eine Genehmigung für Stolpersteine zu bekommen, oder wird man von der Stadt mit offenen Armen empfangen?
Ja, in Freiburg, was heißt offene Armen, ist das genehmigt vom Stadtrat, es ist ja gar kein Problem. In anderen Städten sieht es anders aus, aber zum Beispiel La, was Hartmut gerade erwähnt hat, La hat die unglückliche Regelung nur mit Genehmigung des Hauseigentümers. Aber in Freiburg, solange man die Steine auf öffentlichem Gelände, und das ist halt der Gehweg, verlegt, ist kein Thema.
Die Zuständigkeiten andere dann, ne?
Ja. Gut. Hast du das Gefühl, dass es ein großes Interesse gibt? Da kommen da sehr viele Leute zu den Verlegungen der Steine?
Ach ja, die Uhrzeit ist nicht immer günstig. Diese zwei Steine werden verlegt am Montagvormittag. Die genaue Uhrzeit kann ich leider nicht sagen. Es werden in der Goethestraße 4 Steine an einer Stelle verlegt. Dann an zweiter Stelle kommt Köberle. Dann sind 2 andere Steine irgendwo. Und als Nummer 5 am Montagvormittag kommt Karl Müller.
Also kann man das irgendwo entnehmen? Gibt es da irgendwo, steht es in der Zeitung dann irgendwann? Oder gibt es eine Website oder irgendwo, wo man das noch informieren kann? Oder ist das
über die Uhrzeit oder was?
Ja, wo die erste ist.
Oh, das glaube ich nicht. Nee. Das ist schwierig zu sagen. Ich war öfters bei Stolpersteinverlegungen dabei. Die müssen von einer Stelle zur anderen fahren und parken. Und es ist schwierig, das auf die Minute festzulegen.
Aber Fakt ist doch, dass jeder dazukommen kann.
Ah ja, natürlich.
Der zufällig sieht oder zeitweise.
Und Günter Demnig freut sich, ich weiß es, habe ihn gefragt, freut sich über Zuschauer.
Also halten wir nochmal fest, also die Stolpersteine für Ernst Köberle und Karl Müller werden am Montag, den 14. Juli, verlegt. Das wird am Vormittag sein. Einer von den beiden ist am Holzmarkt 2 im Amtsgericht, der andere bei der Kaiserwilhelmstraße 197 bei der Galeria Kaufhof. Wer Interesse hat, kann da gerne natürlich dran teilnehmen. Ja, vielen Dank, dass du deswegen ins Studio gekommen bist und berichtest, und auch ganz vielen Dank für deine tolle Arbeit. Es ist natürlich sicherlich sehr schwierig, sowas zu erarbeiten. Das sind ja alles Personen, die nicht so bekannt sind, wo du sehr viel Quellen lesen musstest.
Ja.
Also vielen
Wenn
Dank.
Wenn ich Zeit hätte, könnte ich da lange erzählen von der Recherche, wie schwierig das eigentlich ist.
Glaube ich.
Heute, weil so viele Unterlagen nicht mehr vorhanden sind.
Also ich hoffe, dass wir dich wieder bald besuchen dürfen.
Trotzdem.
Ja. Ja, und wir machen wieder weiter mit ein bisschen Musik, und wir hören nun einen Song von der lettischen Gruppe Prater Vetter. Und vielen Dank, Bill, dass du uns spielst.
Welle, das Magazin. Und am Telefon habe ich jetzt 2 Künstler aus Nordrhein-Westfalen. Zum einen den Mario Velvo und zum anderen den Mike. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Hier unten im tiefen Schwarzwald wird man von euch nicht ganz so viel gehört haben. Erzählt doch mal ganz kurz selber, was ihr so macht und wo ihr tätig seid.
Also hier ist der Mario. Bin Chansonnier, Entertainer und auch Moderator und DJ mit meinen diversen Chansonprogrammen, die auch sehr unterhaltsam sind, also jetzt nicht nur Chanson im tragischen Sinne, bin ich auch hier im nordrhein-westfälischen Raum, aber auch in Norddeutschland oder gelegentlich auch schon mal in Süddeutschland unterwegs.
Hast du auch schon mal Richtung Freiburg verirrt?
In Freiburg war ich zwar schon mal, aber das war privat. Aber ich bin immerhin bis Worms schon mal gekommen. Das ist ja schon mal ein Stück näher.
Ja, Mario, da bist du weitergekommen als ich. Hallo, hier ist der Mike. Ja, ich mache auch Bühnenprogramm seit jetzt schon über 14 Jahren. Hab früher mit einer Crew von 4 Leuten, inzwischen mit 2, und auch viele Einzelsachen mache ich. Musikalisch bin ich auch als Sänger und auch als Entertainer und Moderator unterwegs.
Das heißt, ihr macht nicht nur einzelne Show-Acts, sondern das sind dann schon zum Teil ganze Bühnenprogramme oder ganze Shows.
Was mich betrifft, sind das halt komplette Abendprogramme. Die sind halt zweimal 45 Minuten lang und behandeln halt diverse Themen. Einmal ein französisches Programm, ein Programm über den Eurovision Song Contest, ein Programm über Cole Porter, also dann immer so themenartig zusammengesetzt und auch ein Weihnachtsprogramm. Und das ist dann ein richtiges Abendprogramm zusammen mit meinem Live-Pianisten Thomas Möller und dann gelegentlich auch schon mal Gäste.
Ja, bei mir ist es so, ich mache viel Straßenfeste und Benefizprogramme. Und ja, mein Programm ist ganz bunt, also immer das, was gefordert wird oder was ich singen möchte, das wird auf der Bühne dann dargeboten, solange bis das Publikum mal die Nase voll hat. Man muss mich quasi immer von der Bühne runterprügeln.
Es sei denn, er hat sich schon vor lauter Begeisterung nackt ausgezogen.
Kam das auch schon vor, das nackt ausziehen?
Nein, die Unterhose blieb immer an, aber...
Aber dann waren die Leute eh schon weg, macht nichts.
Also Mike, deine Auftritte, die kann man ja auch schon als kultig bezeichnen, zumindest nennt das Ganze ja Kultshow.
Ja genau, Kultshow ist auch unsere Internetseite. Kult einfach aus dem Grunde, weil es bunt sein soll und abwechslungsreich und wir haben viele Oldies, Evergreens und Sachen, die halt so irgendwie ja bei den Leuten immer in Erinnerungen wachrütteln.
Also das sind dann zum größten Teil, also das ist nicht abwertend gemeint, Coverversionen von bekannten Liedern oder sind da auch dann eigene Kompositionen dabei?
Eigene Kompositionen nicht, aber Coverversionen auch mit eigenen Texten. Da gibt es zum Beispiel Sachen, wo ich dann über ein Darkroom singe oder halt über gescheiterte Beziehungen, die eigentlich andere Melodien haben, also andere Texte, aber auch bekannte Melodien. Und ja, das ist so das, was ich mache. So ein bisschen eigene Texte auch einbauen. Es ist auch witzig, wenn das Publikum ansetzen will zum Mitsingen, wenn es die ersten Takte hört und denkt, ach, das Lied kenne ich. Und dann wollen die mitsingen und auf einmal kommt dann eine ganz andere Geschichte, die das Lied erzählt. Überrasche ich das Publikum immer wieder gerne.
Also sind die dann eher verstört oder ist das im Endeffekt dann doch wirklich belustigend?
Also lustig, würde ich sagen, weil das Publikum singt meistens bei der zweiten oder dritten Strophe schon meinen Text dann mit. Das macht also auch dann sehr viel Spaß. Wie zum Beispiel aus Schuld war nur der Bossa Nova habe ich mal gemacht, Schuld war nur der Wodka O-Saft oder Chim-Chimmerie von dem Disney-Film Mary Poppins. Da habe ich dann Der Mann aus dem Darkroom rausgemacht und halt so witzige Texte dann.
Dass wir jetzt gerade aktuell miteinander sprechen, hat damit zu tun, dass ihr jetzt zusammen ein gemeinsames Liedprojekt hattet, was ja ganz aktuell ist, nämlich mit dem diesjährigen Eurovision Song Contest zu tun hat. Und zwar habt ihr neue Versionen von Rise Like a Phoenix gemacht. Wie kam es denn dazu?
Ja, das war auch so eine Geschichte. Ich habe ja der Conchita Wurst sowieso die Daumen gedrückt, dass sie gewinnt. Und am nächsten Tag, an einem Sonntag, saß ich dann bei einer Flasche Rotwein bei mir zu Hause und dachte mir so, da muss jetzt einen Text draufschreiben. Ja, und da dachte ich so, zu diesem Text, weil er auch etwas, ja, traurig, dramatisch ist und von der ganzen Thematik her dachte ich, das passt wunderbar zu meinem netten Freund Mario Velvo und dann habe ich ihm den Text vorgelegt und
ich habe bitterlich geweint und gesagt, ich möchte das sofort singen.
Achso, ich dachte, weil es so schrecklich war.
Nein, ich war so ergriffen. Nein, dann haben wir das am Tag drauf direkt hier bei ihm so als kleines Demo aufgenommen und das ein paar Leuten vorgespielt. Und die Grundidee kam sehr wahrscheinlich, weil der Mike jedes Jahr eine Pre-Eurovision-Party macht. Die ist dann eine Woche vorher und lädt dann ganz viele Gäste ein und die dürfen dann abstimmen. Er zeigt dann die ganzen Videos von den Teilnehmern. Und da habe ich dann, nachdem hier alle Conchita Wurst gewählt hatten, hatte ich ein Probenplayback mit meinen Pianisten, weil ich das Lied wiederum auch eine Woche vorher vor dem Eurovision Song Contest in meinem Eurovisionsprogramm als Zugabe schon gesungen habe, habe ich das hier für seine Gäste gesungen und das kam gut an, aber da war es noch auf Englisch und ich glaube, da hat er sich gedacht, das kann man irgendwie auch auf Deutsch. Ja, und dann haben wir das zwei Tage später aufgenommen und die Leute waren angetan und dann sind wir sogar noch ins Studio gegangen und haben das dann nochmal richtig aufgenommen mit meinem Pianisten live nochmal.
Ja, und der Fangemeinde von Conchita Wurst, die auch auf Facebook vertreten ist, den haben wir das auch zugesendet gehabt. Da ist das super angekommen bei den Fans. Die waren auch alle begeistert. Wir haben ganz tolles Feedback bekommen. Ja, und so ist die Geschichte gewollt.
Und Deutsch hat euch dann nicht gereicht. Ich glaube, der Mayo hat sich dann nochmal einen französischen Text gemacht.
Ja, richtig, als wir im Studio waren und die deutsche Fassung abgemischt wurde, meinte der Mike immer, mein Gott, du als Halbfranzose könntest du doch auch noch einen französischen Text draufschreiben. Und ich war so ein bisschen unentschlossen und habe dann einfach während des Abmischens immer mal angefangen, so ein paar Zeilen und dann ein Refrain. Und irgendwie am nächsten Tag habe ich mich hingesetzt und habe es dann fertig geschrieben. Und dann war auch eine französische Fassung fertig.
Ja, der deutsche Titel heißt Der Flieg wie ein Phönix. An den französischen wage ich mich nicht dran, da muss der Mario selber sagen, wie er heißt.
Der heißt Loin loin de mes cendres, das heißt weit von meiner Asche entfernt, weil das Wort Phoenix im Französischen kann man nicht so schön singen wie im Deutschen. Und deswegen habe ich das den Phoenix dann in einem anderen Teil eingebaut. Aber dieses loin de mes cendres ist also quasi symbolisch für dieses, dass der Phönix sich weit von seinen Aschen entfernt und halt neu lebt.
Wie tut ihr eigentlich jetzt diesen Sieg von Conchita Wurst bewerten? Hat das wirklich ein Zeichen gesetzt?
Ich denke schon, dass es einfach mal ein richtig schöner Song wieder war. Natürlich hat der James Bond Charakter, aber der Song ist gut komponiert. Der ist interessant für jeden Sänger zu singen, weil er auch gerade die natürlich bei Conchita Wurst so ein bisschen in diese James Bond Richtung geht. Aber das ist mal was anderes als immer diese billigen Dance-Nummern, die irgendwo man denkt, das hängt dem ganzen Trend irgendwie seit Jahren hinterher. Und da ist einfach mal wieder ein richtig schönes Lied gewählt worden.
Ja, und den Grundcharakter, den haben wir auch in unseren Texten beibehalten. Dass es da halt um eine Sache geht, die man hinter sich lässt. Und ja, das hat mich zum Beispiel auch bei dem Originaltitel sehr bewegt, dieser Gedanke dann halt aus etwas Altem neu zu entstehen.
Das war ein gutes Stichwort, aus etwas Altes was Neues machen. Dann möchte ich noch ganz schnell den Bogen zurück nach Frankreich bringen, weil am Freitag, also morgen, wird es ja spannend, da spielt Frankreich gegen Deutschland. Frankreich war ja eigentlich auch wie Phoenix aus der Asche, wenn man die letzte WM ansieht. Was ist denn euer Tipp? Jetzt gerade, wo wir einen Halbfranzosen und einen Deutschen hier haben.
Ja, mein Tipp ist 3-1 für Deutschland.
Okay, dann sage ich mal paritätisch 2-1 für Frankreich.
Ich meine, du gewinnst auf jeden Fall, oder?
Sowieso.
Sehr schön, vielen Dank für das Interview. Ich wünsche euch dann noch viel Erfolg bei euren musikalischen Projekten. Und jetzt hören wir Flieg wie ein Phönix
und Loin de mes cendres. Danke, tschüss, ciao, ciao.
Hier ist das erste deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der Schwulen Welle.
Meine Damen und Herren, guten Tag. Zunächst unsere Themen im Überblick. Freude. In Wien fand die 1000. Homo-Hochzeit statt. Karneval. Die Cologne Pride besinnt sich auf ihre kölschen Wurzeln. Stille. Peinliche Situation im TV-Studio. Stolz. London feiert mit Conchita Wurst. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Wien. In der österreichischen Hauptstadt ließ sich das 1000. gleichgeschlechtliche Paar trauen. Die beiden Frauen Anna Palienko und Claudia Friesinger verstehen diesen Schritt, so sagten sie, nicht nur als Zeichen für ihre Beziehung und Liebe, sondern auch als ein politisches Statement. In Wien gaben sie bislang 663 Schwule und 337 lesbische Paare das Ja-Wort. Köln. Mit dem Motto Wir sind nur der rosa Karneval, geht der Kölner CSD, die Cologne Pride, in seine Hochphase. An diesem Wochenende findet wieder ein dreitägiges Straßenfest in Köln statt, dessen Höhepunkt am Sonntag die große Parade sein wird. Mit dem selbstironischen Motto wollen die Veranstalter der Demo von Lesben, Schwulen, Bi, Trans und Intersexuellen aber auch ein ernstes Anliegen transportieren. Homophoben Tendenzen, so heißt es im offiziellen Internetauftritt, wolle man selbstbewusst und vor allem mit Humor entgegentreten. Weiter heißt es dort, bei der diesjährigen Kampagne bediene man sich nur der urkölschen Utopie des Karnevals. Seit jeher werden hier die Verhältnisse auf den Kopf gestellt, soziale Schranken aufgehoben und Geschlechterrollen außer Kraft gesetzt. New York. Peinliche Stille in einer TV-Diskussionsrunde. Die fünfköpfigen CNBC-Gesprächsrunde sprach über einen kürzlich erschienenen Artikel des New York Times-Kolumnisten James Stewart. Stewart hatte darin ausgeführt, dass das Thema Homosexualität in den Reihen hoher Führungspersönlichkeiten großer Unternehmen weitgehend noch immer ein Tabu sei. Co-Moderator Simon Hobbs kam dabei auf den Apple-Boss Tim Cook zu sprechen und plauderte bei laufender Kamera freimütig heraus, Zitat, »Ich denke, Tim Cook geht mit seiner Homosexualität als Apple-Chef sehr offen um.« Daraufhin war zunächst Ruhe im Studio. Schließlich zischte ihm ein Kollege zu, »Nein.« Hobbs kam darüber in äußerster Erklärungsnot und sagte, »Ach, herrje, das war wohl ein Fehler. Ich dachte, er würde damit offen umgehen.« Apple-Boss Tim Cook hatte sich selbst bis dahin nicht zu seiner Homosexualität geäußert. Jedoch reagierte er offenbar nun mit Taten. Gut gelaunt ließ er sich nur zwei Tage später mit Mitarbeitern bei der Schwulenparade in San Francisco ablichten. Rund 5000 Apple-Angestellte waren zur Pride-Parade gekommen, alle in einem eigens angefertigten Apple Pride-T-Shirt. London. Am vergangenen Samstag fand in der britischen Hauptstadt die alljährige London Pride statt. Angaben der Veranstalter zufolge nahmen an der Parade selbst rund 20.000 Menschen teil. Die Parade verlief quer durch das West End von der Baker Street, die geschäftigen Einkaufsstraßen Oxford und Regent Street hinunter, vorbei am Piccadilly Circus und der Trafalgar Square bis hinein ins Regierungsviertel Whitehall. Der konservative Premierminister David Cameron zeigte sich zuvor in einer Videobotschaft erfreut darüber, dass Hochzeiten in Großbritannien seit diesem Jahr auch allen gleichgeschlechtlichen Paaren offen stehen. Wörtlich sagte er: "Whether you are a woman and a woman, or a woman and a man, your love for one another is equal in the eyes of the law." Großbritannien sei inzwischen auf Platz 1 weltweit, was die Rechte von Lesben, Schwulen und Transmenschen angehe. Und das Außenministerium sei offiziell dazu angehalten, den Rest der Welt zu ermutigen, dem britischen Vorbild zu folgen. Beim großen Straßenfest rund um den Trafalgar Square trat unter anderem auch die österreichische Gewinnerin des Eurovision Song Contests Conchita Wurst auf und wurde als Stargast gefeiert und umjubelt. Der britische Schauspieler Sir Ian McKellen, bekannt aus den Herr-der-Ringe-Filmen, äußerte sich zuvor in einer Rede erfreut darüber, dass in diesem Jahr auch auf der benachbarten Kirche St. Martin's in the Fields die Regenbogenflagge gehisst wurde. Er freue sich, dass nun auch diese berühmte Kirche mit dabei sei. Zuvor war die 75-jährige Schauspielerlegende bei der Parade selbst mitgelaufen. Das war die Schwule Welle mit den Nachrichten. Hier ist die Schwule Welle aus Freiburg live aus dem Studio 2 von Radio Dreieckland. Seit einigen Wochen schon ist das Thema des Verbots von Propaganda nicht traditioneller sexueller Beziehungen in Russland etwas in den Hintergrund gerückt. Klar, die Krise in der Ukraine steht berechtigterweise derzeit mehr im Vordergrund, aber just in der augenblicklichen Zeit hören wir Berichte von einer gewissen Maria Maksakova. Sie ist umjubelte Sängerin am renommierten Mariinsky-Theater in St. Petersburg, Abgeordnete und Putin-Anhängerin. Sie gehört zur Kreml-Partei und hat auch für das umstrittene anti-homosexuelle Gesetz abgestimmt. Nun schäme sie sich dafür. Und sie trat neulich auch in der Duma gegen das Gesetz ein. Sie fand zwar nur 7 Unterstützer, aber das wertet sie bereits als Erfolg. Wer ist nun diese Frau, die die meisten uns wohl bislang nicht kannten? Ist sie eine Hoffnungsträgerin für alle Homosexuellen oder wie dürfen wir sie bewerten? Ich freue mich hierfür, Svetlana vom Radio Ech im Studio begrüßen zu dürfen, die ja normalerweise direkt vor der Schwulenwelle donnerstags von 19 bis 19.30 hier aus dem Studio sendet. Svetlana, kennst du Maria Maksakova?
Ah, hallo. Hi. Erstmal, ich habe auch schon angekündigt, dass was zu Russland kommt in unserer Sendung. Mhm. Hoffe ich, auch ein paar Leute noch weiterhören.
Das wäre natürlich schön, würde uns freuen.
Ja.
Ne?
Die Frau kenne ich persönlich natürlich nicht, mhm. aber die ist schon bekannt. Die ist eine Oper-Diva, eine Sängerin. Und kurz, die ist jung, die ist 77 geboren und die ist eigentlich halb deutsch. Mhm. Ihr biologischer Vater heißt Peter Andreas Ingebers. Aber sie hat das erfahren, erst als sie schon erwachsen war. Das war so ein uneheliches Kind. Ah. Und sie kommt aus einer großen Künstlerfamilie. Ihre Mutter Ludmila Maksakova ist eine berühmte Schauspielerin. Und ihre Oma Maria Maksakova ist auch sehr berühmte Sängerin in Russland. Mhm. Und sie tritt auf nicht nur in Russland, sie hat berühmte Rollen in berühmten Oper gespielt, mhm. aber sie singt auch sehr viel im Ausland, in Deutschland und ist eine der bekanntesten russischen Operstimmen im Ausland, quasi im Westen. Mhm. Und ich weiß nicht, was sie bewegt hat. 2011 hat sie kandidiert und wurde gewählt, aber nicht von St. Petersburg, von Archangelsk, typisch russische Praxis, dass man von irgendeiner Stadt kandidiert und gewählt wird in die Duma. Und seit 2011 sieht sie für Putin-Partei einheitliches Russland. Aha. Und ich muss sagen, schade, sie hat damals für das Gesetz gestimmt. Aber sie ist eine kluge Frau zum Beispiel. Sie war die einzige, glaube ich, sogar, die gegen das Gesetz, gegen Adoption Kinder ins Ausland gestimmt hat. Mhm. Russische Duma hat mal Gesetz verabschiedet, dass die russischen Kinder nicht mehr in die USA und in den Westen adoptiert werden dürfen. Sie hat damals dagegen gestimmt.
Wie schätzt du überhaupt ihren Einsatz jetzt eigentlich dann ein? Ist das ein Strohfeuer oder ein Grund zur Hoffnung oder bringt das nicht sehr viel?
Okay, in russischen Medien war es natürlich überall dann ein Thema. Russische orthodoxe Kirche hat schon aufgerufen, sie anathema zu geben. Das ist wie, ich warte vor in Islam wahrscheinlich, dass jemand von der Kirche entfernt werden muss. Ah, ja. So weit, dass es quasi die religiösen Fundamentalisten sind gegen sie. Das waren auch Proteste um Duma rum am Tag. Und die Presse hat geschrieben, Maksakova hat eine politische Harakiri an diesem Tag begonnen, sozusagen. Sie hat politischen Selbstmord gemacht in der Duma mit dieser Rede, die sie da gehalten hat. Und ich persönlich kenne sie nicht, habe ihr Leben davor nicht verfolgt, aber es ist auch als ganz typisches, typische Sängerin, russische Diva. Es gibt auch viele Gerüchte in der Presse, dass sie mit einem professionellen Kriminellen zusammen war und angeblich sind ihre zwei uneheliche Kinder von ihm. Sie verneint alles, aber es gibt auch in Wikipedia, dass dieser Kriminelle so kriminell war, dass er jetzt in Russland im Knast sitzt und er war in Spanien, hat Business gemacht und in Spanien waren 2 Jahre Beobachtungen und wurden 400 Leute verhaftet. Und er konnte dann nach Russland abhauen und Russland will ihn jetzt nicht nach Spanien ausliefern. Das ist quasi, es gibt Beweise, dass es ihr quasi Partner war. Sie verneint das. Und ich habe mir auch gestern Gedanken gemacht, als du mich angesprochen hast, warum hat sie das gemacht? Natürlich, sie ist ein kluger Mensch. Und das ist absurd. Sie hat gesagt, dieses Gesetz hat für homosexuelle Propaganda mehr gemacht als quasi die Propaganda und darunter leiden Jugendliche und es gibt jetzt mehr Selbstmorde in Russland dadurch und so weiter und so fort, dass die Menschen diskriminiert werden und nicht mehr weiterleben können oder sehen keine Zukunft. Aber warum hat sie persönlich das plötzlich so gemacht? Damals hat sie gestimmt, jetzt hat sie Rede gehalten. Ich sehe persönlich einen Grund. Ich glaube nicht, dass jemand plötzlich eine Entwicklung durchgemacht hat und das irgendwie schlecht findet, aus menschlichen Gründen. Ich denke, es geht um Geld. Sie tritt doch so oft im Ausland auf. Und natürlich vielleicht, dass es, ich glaube, eine Operdiva kann mehr Geld mit Konzerten eintreiben, als Politikerin im Duma zu sitzen. Und ich denke einfach, wenn sie in Deutschland, in den USA Konzerte gibt oder in Oper singt, vielleicht hat sie bemerkt, dass durch dieses Gesetz, das sie zugestimmt hat, hat sie weniger Einkommen jetzt oder so. Das ist für mich als Russin eigentlich das ist aus dem Himmel, aber das, was mir so in den Sinn kommt. Das ist einfach, es gibt schon mehrere andere, zum Beispiel mit der Ukraine, dass da 100 russische Künstler irgendwie einen Brief unterschrieben haben, dass sie Putin begrüßen, dass er Kreml besetzt hat. Und diese Künstler, die von denen, die auch im Westen bekannt sind, sie beklagen sich jetzt, dass sie von allen Seiten Kritik hören. Und vielleicht war bei ihr auch der Fall, dass ihre Kollegen in Deutschland oder in Amerika, sie ständig gefragt haben, warum hast du das mitgemacht? Und
wie ist denn überhaupt generell momentan die Lage in Russland, letzten halben Jahr so? Durch die Ukraine-Krise hat man ja nicht so viel mitbekommen. Vielleicht ein bisschen, das ganze Thema ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt, zumindest hier. Aber wie sieht es mittlerweile aus? Hat sich das eher verstärkt? Gab es da vielleicht Besserungen in Sicht oder wie siehst du das?
Ich würde so sagen, das Gesetz wurde kaum angewandt. Es wurde bis jetzt keine Person verurteilt. Es war jetzt ein Prozess gegen eine Frau, die Internetseite Kinder 404 betreibt. Das ist so eine Fehlermeldung, die im Internet kommt, wenn die Seite nicht gefunden wird. Und das ist ein Projekt für schwule und lesbische Jugendliche. Und diese Frau wurde dann angeklagt, aber zum Schluss doch freigesprochen. Und die Tatsache ist, dass diese juristische Praxis nie angewandt wurde bis jetzt. Aber ich denke, das war einfach ein Modell, um auszuprobieren, was die Menschen aushalten können. Man hat quasi erstmal gegen Schwule und Lesben was angefangen. Keiner hat was dagegen gesagt. Inzwischen gibt es so viele neue Gesetze, die schon sehr breite Bevölkerungsschichten betreffen. Und niemand sagt was gegen diese neuen Gesetze. So meine Meinung ist, man hat einfach auf Schwulen und Lesben ein Modell ausprobiert. Wie kann man ein Gesetz durchbringen? Und ob da Widerstand gibt es oder nicht. Und das ist super gelaufen für die Regierung. Und jetzt werden einfach Gesetze wie Pilze nach dem Regen erlassen, die Rechte, grundsätzlich Rechte von Menschen begrenzen und begrenzen weiter. Und ich würde sagen, von der staatlichen Seite vielleicht, es kommen immer Meldungen, dass irgendwelche Lehrer entlassen werden, nicht weil sie schwul oder lesbisch sind, sondern sogar sie zum Beispiel in Facebook das unterstützen. Ja, ich habe schon mehrmals gelesen, Hochschuldozenten wurden entlassen oder mussten Kündigung selbst so irgendwie unterschreiben, aus persönlichen Gründen, weil sie schwul-lesbisch sind oder unterstützen. Und das größte Problem ist, dass diese Gesetzgebung hat praktisch die freie Jagd auf Schwule und Lesben eröffnet in Russland. Das Problem ist nicht, dass der Gesetz etwas kaputt macht, sondern viele kriminelle Jugendliche einfach machen jetzt eine Jagd über Internet, dass da Anzeige erscheinen. Also die Bewegungen heißen Occupy Pädophilei, Occupy Gerontophilei zum Beispiel. Sie machen ein 17-Jähriger oder 14-Jähriger will einen älteren Mann kennenlernen. Der Mann kommt, wird da verprügelt. Oder Anzeige, so ein 20-jähriger junger Mann will einen sozusagen 17-Jährigen kennenlernen, da kommt ein pubertierender Junge, wird da auch verprügelt und das ist sehr brutal. Entweder werden Leute geschlagen oder man sagt ihnen, du sagst, du bist schwul und sie werden erniedrigt, alles wird gefilmt und dann wird Video ins Internet gestellt und solche Videos sind unglaublich, Hunderte. Und die Menschen, die sie angucken, das sind so Quoten bis 300.000 Klicks auf diesen Videos und das ist einfach das Hauptproblem, was dieses Gesetz ausgelöst hat, dass die Kriminellen sie oder Rechtsradikalen sich einfach frei fühlen und Menschen erniedrigen. Und man weiß auch nicht, viele im Westen fragen, warum machen sie dann, warum lassen sie sich filmen, weil die Alternative ist, entweder sie machen alles, was denen gesagt wird oder Kamera wird ausgeschaltet und dann wer weiß, was da passiert. Und das war vor kurzem in Freiburg ein Film über Schwulen und Lesben in Russland. Das war bei lesbischen Filmwoche. Und da war thematisiert dieses Problem mit dieser Occupy, mit dieser Bewegung. Und die Regisseurin aus Mailand war auch da und sie hat gesagt zum Beispiel, sie hat in ihrem Film zwei Frauen gefilmt, lesbisches Paar. Und es gibt jetzt ein Projekt in Duma. Sie wollen wieder das Gesetz durchbringen, das weggenommen wurde vor Olympischen Spielen, dass die Kinder von Schwulen und Lesben weggenommen werden dürfen.
Heftig.
Und diese Julia Matze, die Regisseurin, sie hat gesagt, ganz aktuell, sie hat ein lesbisches Paar gefilmt in ihrem Film. Die zwei haben jetzt ja gesagt, auf keinen Fall Filme in Russland zu zeigen. Und die wohnen nicht mehr zusammen. Nicht, weil sie Beziehungskrise haben, sondern sie haben Angst haben, sie haben ein Kind, dass das Kind weggenommen wird. So ist die Situation in Russland.
Also keine Besserung eigentlich in Sicht, kann man mal so momentan sagen. Das heißt, weiterhin ein spannendes Thema. Das heißt, wir sollten mal wieder mal eine Sendung zusammen machen, vielleicht mal wieder über das Thema. Da gibt es, glaube ich, viel zu berichten, glaube ich.
Ja. Ich glaube, bald machen wir wieder.
Also vielen Dank, dass du extra ins Studio gekommen bist. Und wie gesagt, du hast vorhin auch Sendung gehabt, aber vielen Dank, dass du im Studio geblieben bist und dass du uns ein bisschen informiert hast über die aktuelle Lage in Russland. Ja, das war Svetlana vom Radio Ech und wir machen weiter mit Musik und danach freuen wir uns auf Lukas Sauer, der nächste Woche in der RTL Soap unter uns einsteigen wird. Doch zunächst hören wir noch einmal einen Song der lettischen Gruppe Prater Vetra. Ja, wir sagen Musik ab. Hier ist die Schwule Welle aus Freiburg und nun freuen wir uns über einen ganz besonderen Gast am Telefon. Er ist 23 Jahre jung und vielseitig begabt, das kann man nicht anders sagen. Er ist zum Beispiel Model und arbeitet für mehrere namhafte Firmen. Aber er ist auch Moderator und übte diesen Job erst kürzlich wieder bei dem Teenie Award 2014 aus. Derzeit liefert er die Titelstory der Zeitschriften Männer und ab dem 11. Juli ist er nun auch noch Schauspieler bei der RTL-Erfolgsserie Unter uns.
Aber bekannt wurde er einem größeren Publikum bereits in der RTL-Show Mamma Mia, wer heiratet meinen Sohn, die im vergangenen Sommer ausgestrahlt wurde. Zusammen mit seiner Mutter durfte er 8 Bewerber kennenlernen, hatte mit ihnen romantische Dates und unternahm aufregende Ausflüge zu exklusiven Locations. In London schließlich entschied er sich im Riesenrad London Eye für Basti Döring und seitdem ist Basti Döring auch sein Lebenspartner. Inzwischen feierte das glückliche Paar seinen ersten Jahrestag. Wer ist das? Was glaubt ihr wohl? Es ist Lukas Sauer. Ich freue mich sehr, Lukas Sauer am Telefon begrüßen zu dürfen. Hallo Lukas.
Na, hallo.
Schön, dass du bei uns in der Sendung bist.
Dass ich hier sein darf.
Wir freuen uns. Lukas, wie ich deinem Facebook-Profil entnehmen konnte, bist du ja auch ein Fußballfan. Was sagst du denn zum 2:1 der Deutschen gegen Algerien?
Ja, das ist doch super. Also ich habe wirklich ein bisschen Angst gehabt. Wir haben ja schon 2-mal gegen Deutschland gespielt in der Vergangenheit und 2-mal verloren. Natürlich ist es nur eine Miniserie, aber ich habe mich da mit dem 2:0 ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und bin aber glücklich gewesen, dass wir 2:1 gewonnen haben. Also das sind so Momente, da kann ich dann schon mitfiebern.
Ja, glücklich gewonnen, im wahrsten Sinne des Wortes. Alle waren glücklich, mit Ausnahme der Algerier vielleicht, ja.
Ja gut, aber darum geht es jetzt auch nicht.
Richtig, ja. Wir wollen ja glücklich werden, ne?
Wenn du, auf jeden Fall.
Und du bist ja auch glücklich und das ist auch wichtig.
Ich bin sehr glücklich.
Ja, das ist ja. Zum ersten Mal aufgefallen bist du mir in der RTL-Show Mamma Mia, wer heiratet meinen Sohn? Und der Spiegel, der schrieb damals, Halbwegs unverkrampft und fast normal wirkt in dieser Runde nur der 22-jährige Lukas, der als Model arbeitet und mit seiner Mutter wirklich Spaß zu haben scheint. Gewisse heterosexuelle Eifersuchtsfallen greifen hier nicht. Zitat Ende. Stimmte das so?
Auf jeden Fall. Also ich war nicht verkrampft, sondern ich hatte mit meiner Mutter wirklich eine schöne Zeit, genauso wie es der Spiegel schreibt. Und wir hatten keinen Druck. Meine Mutter und ich haben uns gedacht, wir machen uns eine schöne Zeit. Und wenn einer von den Jungs passt als Partner, dann nehmen wir den gerne mit. Und wenn nicht, dann sollte es nicht sein. Aber wir haben uns da nicht irgendwie den Druck gemacht, oh mein Gott, wir müssen das und das leisten oder wir müssen hier und da irgendwas sagen, sondern wir waren einfach wir selbst. Und ich glaube, das kam auch authentisch rüber. Und so war das. Und das ist doch schön.
So kam es rüber, ja. Und wer kam auf die Idee, bei der Show mitzumachen?
Ja, das war ich. Eigentlich wollte ich mit einem Freund bei einer amerikanischen Abenteuershow mitmachen, aber dafür hat man eine amerikanische Staatsbürgerschaft gebraucht und die habe ich nicht. Und während ich das so recherchiert habe, bin ich eben auf einen Casting-Aufruf von Mamma Mia gestoßen. Und da hieß es dann so, von wegen Mutter-Sohn-Paare werden gesucht für einen Abenteuerurlaub und stand dann dabei und der Sohn soll Mrs. Wright suchen. Und dann habe ich gesagt, okay, liebe Leute, ich habe eine Mutter und ich verstehe mich richtig gut mit der, aber ich suche nicht Mrs. Wright, sondern Mr. Wright. Dann kam am nächsten Tag gleich ein Anruf und haben gemeint, wir würden uns gerne kennenlernen. Ich habe das ein bisschen rausgezögert, das meiner Mutter zu sagen, weil ich gedacht habe, ach, die wollen uns eh nicht, das Fernsehen und was weiß ich, bis es wirklich soweit ist, verläuft sich das wieder in Sand. Doch als sie dann gemeint haben, ja, wir würden auch gerne mal deine Mutter persönlich kennenlernen, habe ich gedacht, okay, jetzt sollte ich ihr das doch mal sagen, dass sie sich da mal drauf einstellen kann. Und sie hat dann gemeint, ja, die sollen mal vorbeikommen, das wäre nicht verpflichtend für uns und hin und her, weil ich auch jüngere Geschwister habe, auf die aufgepasst werden muss. Aber als sie dann vor Ort waren, meiner Mutter erklärt haben, worum es geht und was so auf sie zukommen würde, hat sie gemeint, okay, eigentlich will sie jetzt unbedingt mit, egal was die Leute sagen, weil das macht so viel Spaß klingt, da fühlen sich auf jeden Fall Leute, die sich um meine Brüder kümmern. Und genau, so kam ich auf die Idee und habe es meiner Mutter mehr so durch die Blume verkündet.
Das ist eine coole Socke, deine Mutter, du, aber hallo.
Absolut, also ich bin richtig froh und glücklich und stolz darauf, sagen zu können, dass sie meine Mutter ist, weil es ist einfach schön, jemanden zu haben, der einen unterstützt und aber einen auch versteht und emotional nachvollziehen kann so ein bisschen, weil, ja, keine Ahnung, ich fühle mich wirklich glücklich mit meiner Mutter.
Das ist doch wunderbar. Am 3.7.2013 war die Premiere bei RTL, das ist ja jetzt wirklich ziemlich genau ein Jahr her. Wie lange dauert denn die ganzen Dreharbeiten? Ihr kamt ja auch schon ganz schön rum in der Welt, ne?
Ja, also für Mamma Mia haben wir so 5-6 Wochen gedreht. Und das Ganze muss ja danach noch geschnitten werden und vertont werden und was weiß ich. Also das wird so Mitte April, Mai waren wir fertig und im Juli wurde es dann ausgestrahlt. Also so insgesamt war das eine Sache von vier Monaten ungefähr, 4-5 Monate.
Also wir haben ja dann erst ab Juli das Ganze mitgekriegt, so im Fernsehen. Aber die Entscheidung für Basti ist ja dann schon viel früher gefallen. Wann ist sie denn gefallen, so richtig mal so unter uns gesagt?
Also die Entscheidung für Basti, das war ja eher so ein schleichender Prozess. Wir haben uns ja in der Show kennengelernt, erst durch ein Speed-Date, dann waren da viele verschiedene andere Dates. Und das war auch immer so ein Auf und Ab. Mal war er wirklich interessant, dann war er wieder zurückhaltend, dass ich nicht wusste, ist er vielleicht ein bisschen langweilig. Aber so richtig ist der Groschen gefallen, als wir uns in Bangkok auf dieser einen Party, ich kann jetzt leider nicht genau das Datum nennen, wann das war, aber so um den Dreh. Und da habe ich gemerkt, da steckt mehr dahinter als einfach nur jemand, der gut aussieht und reden kann, sondern der ist lustig, verständnisvoll. Der hat einiges, was mir gefällt und den würde ich weiter gerne kennenlernen und intensiver kennenlernen, genau.
Na cool. Also du hast ja den Basti schon lange vor Ende der Staffel bzw. vor Ausstrahlung kennengelernt und war das schwer, das dann geheim zu halten so lange? Weil das sollte ja an sich für die Zuschauer spannend bleiben. Ihr durftet ja nicht zusammen in der Öffentlichkeit gesehen werden als Paar, oder?
Das ist richtig. Das Gute ist, in Anführungszeichen, dass ich in Stuttgart gewohnt habe und der in Hamburg. Und somit war die größte Zeit schon überbrückt über Telefon und Facebook. Das konnte man ja gut kontrollieren. Aber wir wollten uns ja natürlich dann auch sehen in der Zeit, wo es noch nicht bekannt war, dass wir beide ein Paar sind. Und das ist dann natürlich schwer, wenn man über die Straße läuft und sich eigentlich gerne an die Hand fassen würde und das nicht darf. Also es macht keinen Spaß. Das ist eine unangenehme Situation, vor allem, weil man da wirklich enorm eingeengt wird. Weil man möchte natürlich die Entscheidung nicht vorwegnehmen, aber man möchte sich dann auch in seinem privaten Verhalten auch irgendwie nicht zurücknehmen, weil die Gefühle ganz so anders sind und gerade so am Anfang ist man ja auch überglücklich und möchte am liebsten die ganze Welt umarmen und der ganzen Welt zeigen, warum man so glücklich ist. Also es ist schon nicht so einfach, man muss wirklich aufpassen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es auch für ein Wochenende vielleicht ganz spaßig ist, so Geheimnis spielen, aber dann auf die Dauer wird das echt Stress, ne?
Ja. Natürlich, das Gute ist ja dann in Anführungszeichen auch gewesen, dass ich dann wieder nach Stuttgart musste oder eher nach Hamburg und wir dann das Wochenende oder mehrere Tage am Stück uns hatten. Und von daher konnte man das immer noch gut kontrollieren, weil wir eben diese Fernbeziehung hatten, aber es war kein Spaß.
Ah ja, jetzt seid ihr wenigstens ein bisschen häufiger beieinander, das ist ja auch nicht schlecht, ne?
Häufiger, ja. Und es nimmt sich momentan nicht viel von der Fernbeziehung, aber wir wohnen zusammen. So, Punkt.
Ja, ist doch auch mal was, ne?
Auf jeden Fall.
Hattest du eigentlich damit gerechnet, dass du in der Show wirklich deinen Lebenspartner findest? Oder war das völlig eigentlich abstruse Idee?
Also ganz ehrlich, damit gerechnet habe ich nicht. Ich war offen dafür. Ich habe mir gedacht, wenn einer dabei ist, der dich wirklich vom Hocker reißt, dann nimmst du den gerne. Aber ich muss das jetzt nicht umbiegen und brechen, muss ich da einen Partner finden. A, bin ich noch jung und von daher brauche ich das jetzt auch gar nicht über so eine Sendung einen Partner suchen. Ich war natürlich offen dafür, aber ich habe mich da jetzt nicht drauf versteift. Und ich glaube, das ist sogar die bessere Herangehensweise, als wenn man sich sagt, oh mein Gott, da muss was passieren, oh mein Gott, ich muss den Partner finden. Dann wird es wieder so verkrampft und unnatürlich.
Ja, klar. Apropos dramatisch. Ich erinnere mich an eine hochdramatische Szene, als der Basti deinen Ring abgelehnt hat. Was ging da in dir vor?
Da kommen jetzt schreien bestimmt wieder Leute auf, ach, das war gescriptet und der musste das sagen und der Lukas wusste das. Aber das war wirklich nicht so. Basti musste das nicht sagen und ich habe es nicht gewusst. Und gerade das hat mich so vom Hocker gehauen, weil ich wirklich gedacht habe, oh mein Gott, was fällt ihm ein? Und er hat es dann natürlich noch so schön dramatisch gemacht und nicht den Punkt sofort erwähnt, dass es ihm nicht um den Regen geht, sondern um mich.
Yeah.
Und ich, also ganz ehrlich, ich bin in ein richtig, nicht in ein Loch gefallen, aber ich habe ein so krasses Gefühl gespürt, das hatte ich im ganzen Leben noch nicht, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, warum sagst du das?
Also du sahst aus, als ob es dir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen hat in dem
Absolut.
Moment.
Absolut. Und so hat es sich auch angefühlt, weil ich mir gedacht habe, Junge, was machst du? Was spielst du für ein Spiel? Wir hatten so eine schöne Zeit und jetzt bringst du sowas. Und ich hab's von vorne bis hinten verstanden und mein Kopf von hin und her. Ich habe wirklich gedacht, ich schlag ihn gleich, weil das so unfair war. Ich habe einfach nicht verstanden. Und als er die Situation aufgelöst hat, das kannst du dir nicht vorstellen, was für ein Gefühl das war, wo ich mir gedacht habe, Alter, und das war einfach, das hat mich wirklich Stunden danach, hatte ich so ein richtiges Kribbeln im ganzen Körper. Ja. Aber dass diese Anspannung und diese Freilassung in so einer schnellen Zeit einfach nicht verarbeiten konnte. Also es war wirklich richtig krass.
Eine emotionale Achterbahnfahrt war das, oder?
Absolut, absolut. Ja, sowas kann man doch nicht machen. Und vor allem, wenn Kameras auf einem sind, weißt du, da muss man sich noch beherrschen und nicht irgendwie das Glas Wasser nehmen und ins Gesicht zücken. Gut, dann hätte ich es bereut im Nachhinein. Yeah. Aber
ich denke, das war... Ja, ich denke, das war seine einzige Chance, dass die Kameras dabei waren, damit er das Risiko eingehen konnte, dass du nicht sofort spontan reagierst, sondern die gute Kinderstube. Und Mama war auch dabei. Also das
Mama war auch noch da.
Genau.
Die Sache ist, Freunde haben auch noch im Publikum gesessen, die haben auch gemeint, also wir wären gleich aufgesprungen und hätten den rausgezogen. Ganz ehrlich, sowas hast du nicht verdient, Lukas. Aber zum Glück hat das die Situation noch aufgelöst, weil sonst wäre echt eine Horde an Menschen auf ihn gestürzt.
Ja, hat er mit dem Feuer gespielt, aber immerhin.
Auf jeden Fall. Hat sich gelohnt.
Ja, wunderbar. Es kommt ja nicht so wahnsinnig häufig vor, dass die Paare bei einer Dating-Show tatsächlich entstehen und dann auch noch lange halten. Das seid ihr beide ja also offenbar ein gutes Gegenbeispiel. Wann ist denn dann die echte Hochzeit?
Du, ich glaube, ich muss erstmal ein bisschen arbeiten, um die finanzieren zu können. Und genau da liegt unser Fokus drauf. Ein bisschen auf der Karriere und Job, um quasi uns eine schöne Zukunft irgendwie erarbeiten zu können. Und deswegen ist jetzt erstmal keine Hochzeit in Sicht. So nach einem Jahr hat man sich jetzt auch erstmal kennengelernt, wir sind jetzt zusammengezogen. Da entdeckt man dann auch nochmal andere Seiten vom Partner. Also wir gehen da ganz langsam ran.
Ja, dann hat es auch eine größere Basis dann, das Ganze.
Allerdings, eine echtere Basis, ja.
Einmal RTL, immer RTL, erst Mamma Mia, jetzt unter uns. Gut, jetzt ein kleiner Abstecher zu RDL, heute bei der Schwulen Welle bei RDL. Aber irgendwie sind wir ja auch unter uns. Und ich wollte dir noch sagen, ich bin ja mit euch per Facebook in Kontakt und freue mich immer wieder über die herzallerliebsten Posts von euch. Also erstmal vielen lieben Dank an dich. Kannst du gerne auch an Basti weitergeben. Und 2013, da habe ich schon mal in einer unserer Sendungen über euch gesprochen. Hast du das gewusst?
Habe ich nicht gewusst, nee.
Das glaube ich dir. Das spielen wir dann später ein. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass du das gewusst hast, sonst hätten dir ja die Ohren klingeln müssen. Aber wir hören nachher dann mal in die Archivaufnahme kurz rein. Aber jetzt geht's nochmal richtig zu deinem aktuellen Projekt, zu deiner Rolle in der RTL-Soap Unter uns. Und unser Hartmut ist der größte Fan unter uns, von unter uns. Hartmut, ich gebe jetzt mal weiter.
Ja, Lukas, jetzt beginnt ja ein ganz neuer Abschnitt, ein ganz neuer beruflicher Abschnitt bei dir. Du bist so ein Schauspieler bei der RTL-Erfolgsserie Unter uns. Wie kamst du zur Schauspielerei oder ist die Schauspielerei gar nicht so neu für dich?
Ich habe früher in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, schon Theater gespielt. Das war so ein kleines Dorftheater und da haben wir so ein Stück aufgeführt, die so einen Abend gefüllt haben und ein bisschen Unterhaltung waren. Und das hat mir schon immer Spaß gemacht. Und dann habe ich angefangen mit Schauspielunterricht, weil ich mir gedacht habe, das, was du da gelernt hast, das ist eine Sache, aber man braucht noch so ein paar Basistechniken und habe dann quasi vor ein paar Monaten auch mit Schauspielunterricht angefangen. Und wie das dann so ist, dann habe ich von Castings gehört, bin dorthin gegangen und so bin ich zu Unter uns gekommen.
Super. Du steigst in der Folge 4889 in Serie ein. Habe ich nachgeschaut. Kannst du Unter uns zuvor schon und hast du es auch schon mal geschaut vorher oder war das für dich eigentlich eher neu?
Ich kannte Unter uns natürlich schon vorher. Das ist da gehört jetzt zu den erfolgreichsten Sendungen wirklich in Deutschland neben GZSZ und alles, was zählt. Geschaut habe ich jetzt nicht regelmäßig. So ab und zu, mal wenn es lief, bin ich kurz hängen geblieben, aber das war nie so meine Uhrzeit. Das kommt mir persönlich ein bisschen zu früh, weil man da entweder noch auf Arbeit ist oder gerade nach Hause kommt und das habe ich halt immer verpasst und so hängen geblieben, dass ich es online schaue, war ich auch nicht. Aber ich habe wirklich, wenn es lief, gerne mal reingeschaut und gehört, das dann habe ich auf jeden Fall.
Jetzt bist du mittendrin und magst du uns deine Rolle von unter uns, magst du uns deine Rolle mal beschreiben? Aaron Hinz heißt so in der Rolle. Wer ist denn dieser Aaron?
Ja, Aaron Hinz ist 22 und kommt aus Köln, nehme ich stark an. So ausgearbeitet ist die Rolle noch nicht ganz, aber er ist ein junger, dynamischer, sportlicher, offener Typ, der sagt, was ihm auf dem Herzen liegt und sich auch gerne nimmt, was ihm am Herzen liegt und hat ein großes Selbstbewusstsein. Also er weiß, was er will und das will er dann eigentlich auch gerne sofort haben.
Und das ist ja der Ringo Beckmann in der Rolle, der gespielt wird von dem Timothy Bolt. Wie war es denn eigentlich für dich, auf so ein eingespieltes Schauspielensemble zu treffen und besonders auf deinen Serienpartner?
Das ist natürlich hart, weil so dieser Hauptcast, der steht und die drehen schon Monate, wenn nicht sogar schon Jahre zusammen. Und man muss sich dann natürlich erstmal nicht irgendwo einen Namen machen. Natürlich ist man irgendwo Kollege und man sieht nicht jeden Kollege auf der Arbeit. Aber das Team ist so offen, dass man gar nicht lange braucht, um da reinzukommen. Also die sind dann auch interessiert und fragen und sind dann natürlich auch an der Rolle interessiert, wie lange die bleibt und an der Person, die dahinter steht. Also es war gar nicht so schwer, weil das Team wirklich offen ist und auch relativ oft neue Leute dazukommen. Jetzt seien es nur Statisten oder irgendwelche Gastrollen. Von daher sind die wirklich offen und nehmen einen auch sehr gerne und herzlich auf.
Wie man den Ankündigungen von RTL entnehmen kann, musst du ja mit deinem Serienpartner Ringo Beckmann auch einige intime Szenen spielen. Wie ist es denn, Liebesszenen in so einer Serie zu drehen? Ich stelle es mir eher schwierig vor, mit dem ganzen Drehteam drumherum. Oder sind es Szenen wie jede andere?
Ich muss sagen, eine Kussszene fällt mir sogar leichter als eine Sprechszene, weil ich mir keinen Text merken muss, sondern ich weiß, was ich machen muss. Von daher ist so eine Szene leichter, aber sie ist schwerer zu drehen, weil ein Wort verfliegt und geht ins eine Ohr und geht oft auf ein anderes Ohr raus. Aber ein Kuss, das ist ja eine Emotion und ein Gefühl, das rübergebracht werden muss. Und das musst du am Set auf den Punkt rüberbringen. Und von daher ist es anspruchsvoller und würde ich jetzt gar nicht so in eine einfache Schublade schieben, sondern das ist schon anspruchsvoll.
Bist du denn auch mit den anderen Schauspielerinnen und Schauspielern gut warm geworden? Wurdest du gut aufgenommen im ganzen Ensemble? Das heißt ja immer, unter uns hat ein ganz gutes Ensemble, die kennen sich alle und Man hört immer so, es wäre eine große Familie. Ist das dann wirklich so?
Ja, also ich muss sagen, ich habe das unter uns Ensemble wirklich als, nicht Familie, aber wirklich sehr, sehr gute Freunde kennengelernt. Ich bin jetzt noch nicht so lange dabei, um zu sagen, es ist eine Familie, aber es sind nach so einer kurzen Zeit schon sehr, sehr gute Freunde, die auf jeden Fall schnell zu einer Familie werden können, weil, ich bin am ersten Tag durch den Gang gelaufen und dann kommt Svenja Jung, dieser Brück spielt hier in der Rolle, kam sofort auf mich zu, hey, wer bist du, wo gehörst du hin und bla 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 und hin und her und gleich erstmal eine Dreiviertelstunde lang unterhalten, was ja super selten ist und gerade für mich als Neuling, alles neu am Set und neue Menschen, ist es natürlich ein schöner Felsen, an dem man sich so festhalten kann und so ging es durchweg durch die Bank, also sehr, sehr positiv und offen die ganzen Leute, ja, sehr schön.
Es gibt ja im August auch ein großes Fantreffen von unter uns. Da werden ja viele Zuschauer erwartet und viele Stars sind auch dabei. Bist du da auch dabei bei dem Treffen?
Oh, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich habe von dem Treffen gehört, aber soweit habe ich leider noch nicht geplant, um da jetzt eine feste Zusage geben zu können.
Okay. Du bist ja, ich sagte es ja anfangs, Model, Moderator, treibst viel Sport. Nun bist du auch Schauspieler in der täglichen Serie. Kannst du sagen, was dir so am meisten Spaß macht? Wie siehst du dich in ein paar Jahren? Was möchtest du erreichen? Also ist die Schauspielerei jetzt vielleicht deins oder moderieren eher? Oder?
Also gute Frage, weil das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, das Modeln, das mache ich jetzt schon 4-5 Jahre und das kann ich, das macht Spaß, das ist so ein Beruf, da gehe ich gerne hin, aber das kenne ich. Aber es macht Spaß, weil ich kann und ich weiß, was man machen muss. Das macht ja auch Spaß, wenn man Sachen kann. Aber jetzt habe ich auch so neue Dinge entdeckt, wie das Schauspiel oder eben die Moderation, das ist Neuland. Und gerade das macht auch Spaß, dieses Neuland zu entdecken und da die ersten Schritte zu gehen. Also ich kann mir vorstellen, dass das so alles eigentlich Hand in Hand geht, so ohne dass das irgendwie in Konkurrenz steht, sondern dass eher so ein gemeinsamer Fluss ist. Dass man sich da gar nicht so irgendwie fixieren muss drauf, auf eine Sache.
Ja, denke ich auch.
Ja, das ist so mein Wunsch oder so meine Idee der Zukunft ein bisschen.
Ja, Lukas, vielen Dank erstmal für das Interview. Wir sind bei der Zeit, ist ja schon mehr oder weniger am Ende bei der Schwulen Welle hier in Freiburg. Also wir wünschen dir auf jeden Fall für deine Zeit bei unter uns und bei all deinen anderen Projekten und Tätigkeiten nur das Beste. Ebenso natürlich auch für das Private. Letzte Frage vielleicht noch. Wie spielt denn Deutschland im Viertelfinale gegen Frankreich? Dein Tipp?
Oi, das ist schwierig. Schwer. Ja, wir machen schon die besseren Autos, also von daher können wir uns nicht eigentlich noch den Sieg holen, aber ich wünsche uns natürlich. Ich tippe, das könnte natürlich ein gutes Spiel werden, 4-2 für Deutschland.
Oh, sehr schön.
Ja.
Super. Liebe Grüße an Basti und deine Mutti. Ich beglückwünsche die beiden ja, dass sie so einen sympathischen und authentischen Kleinen haben. Das wollte ich
Oh, loswerden. Ja, das sieht aus. Dankeschön.
Ja, das war Lukas Sauer, der ab dem 11. Juli in der RTL-Serie Unter uns zu sehen sein wird. Unter uns läuft Montag bis Freitag ab 17.30 Uhr bei RTL. Und mit Lukas Sauer dürfen wir uns endlich wieder auf eine schwule Geschichte in der Serie freuen. Hoffen wir mal, dass ihr uns lange erhalten bleibt. Vielen Dank.
Danke, ja, danke schön. Hat mich gefreut, mit euch zu quatschen.
Ja, ciao. Uns auch.
Tschüss. Ciao.
Ja, also echt, Jungs, nach diesem Interview muss eine Redewendung umgeschrieben werden. Nicht sauer macht lustig, sondern der sauer ist lustig, muss das heißen. Und ich hatte es ja Lukas versprochen, also hier der Einspieler aus unserem Archiv. Das waren die 18s mit Mamma Mia. Und Mamma Mia, das ist jetzt auch ein Thema, auf das wir nochmal kurz zu sprechen kommen wollen. Ihr erinnert euch vielleicht. Basti und Lukas haben sich ja gefunden in dieser Kuppelshow. Und wobei die komischerweise, da war überhaupt keine Kuppel zu sehen, fällt mir gerade ein. Es gibt Under the Dome, aber es ist eine andere Sendung. Aber egal. Auf jeden Fall haben sich Basti und Lukas gefunden und sind immer noch zusammen. Ich verfolge das ja. Also nicht, dass ich jetzt den Basti verfolge. Das wäre ja dann stalken. Aber nein, ich schaue mir das halt mit Freuden an, wie die zwei immer noch glücklich und zufrieden sind und zum Beispiel im Autokino Kaun Westheim sich zusammen einen Film angucken.
Wo verfolgt man das?
Man kann das über Facebook verfolgen zum Beispiel. Ja, okay. Oder die NSA direkt, also ist egal. Mhm. Aber bei Facebook kann man Basti Döring oder Lukas Sauer suchen und da sieht man dann immer wieder mal Bildchen und Berichte, wie sie sich wieder getroffen haben.
So,
und
du hast sozusagen ein NSA-Abo, oder?
Ich habe ein Facebook-Abo, aber es ist selber.
Okay.
Ja, genau. Nein, aber zum Beispiel auf dem Oktoberfest waren sie zusammen oder der Basti, der kocht immer so nette, schöne Sachen und der bäckt lustige Muffins und Pralinchen mit Schokolade und alles für seinen Lukas und Lukas schenkt ihm dann Herzchen und ja, es ist einfach total niedlich. Ach, der neueste Stand, wir halten ja unsere Hörer immer wieder auf
und dem
aktuellen
Stand. Das ist etwas ganz Besonderes, dass nach so einer Kuppelshow das so lange schon anhält.
Und das
vor allem der Witz war ja der, dass die ja schon zusammen waren quasi, bevor das gesendet wurde. Das heißt, das ist noch viel länger her eigentlich, weil das eine Aufzeichnung war.
Aber offiziell tun sie immer noch so, als ob es im August gewesen wäre.
Ja,
okay. Also das Einmonatige und sowas.
Nein, ich wollte eigentlich damit nur sagen, dass es schon viel länger hält, wie jeder wohl erwartet hätte.
Also die waren nicht vor der Sendung zusammen, sondern die Senderei wurde halt im April gedreht. Und da hat sich das dann entschieden quasi. Und als es dann im August ausgestrahlt wurde, da waren die immer noch zusammen.
Und jetzt sind es immer noch.
Und jetzt sind es immer noch. Jetzt haben wir schon November. Okay. Das ist ja schon fast Silberhochzeit.
Das heißt, im Januar werden wir dann über die Weihnachtsbilder berichten, hoffentlich.
Genau, da werden wir über die goldene Hochzeit.
aber über irgendwelche romantischen Begebenheiten unterm Weihnachtsbaum oder so.
25 Wochen sind doch dann irgendwie Silberhochzeit oder so, oder?
Ja.
Ich erkläre das dann auch nochmal.
Nein, bei Schwulen sind es Wochen.
Ach so, okay. Nicht Stunden.
Klischees.
Votre Klischees.
Also auf jeden Fall hat der Basti seinen Engel gefunden oder andersrum der Lukas seinen Engel gefunden.
Ja, immer. Genau, einen blonden Engel. Roland, du hast ein paar Fragen an mich, habe ich gehört.
Ja, du weißt ja, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Der CSD steht an, nach 10 Jahren wieder einmal. Ich könnte mir vorstellen, du hast da schon was im Petto, was Veranstaltung betrifft.
Ja. Da kann ich wirklich etwas dazu sagen. Ich habe mich nämlich sehr gut informiert. Es geht los am Freitag. Am Freitag, den 11. am Freitagabend mit einer Podiumsdiskussion. Und zwar im Hörsaal 1010 des Kollegiengebäude 1 in der Freiburger Universität. Das wird auch alles ausgeschildert. Es sind illustre Gäste mit dabei. Das Ganze wird auch mit einem Grußwort des Oberbürgermeisters Dieter Salomon eröffnet. Und ja, da werden also verschiedene Leute über verschiedene Themen sprechen. Wir werden dazu noch mal ein bisschen mehr hören. Danach geht's gleich weiter mit einer fulminanten Show vor der Mensa Bar und in der geht's weiter mit der Warm-up Party vom CSD, nämlich mit der Pink Party in der Mensa Bar. Bewährtes Bewahren, aber da kann man gleich sich schon mal eingrooven. Am Samstag wird dann auf einer großen angelegten, Parade zum einen eben zum klassischen CSD kommen, aber es wird auch eine große Informationsveranstaltung und Bühnenprogramm geben. Das Ganze beginnt auf dem Platz der alten Synagoge, das ist grob gesagt zwischen Theater und Universität, dieser große Platz. Da wird es also auch eine Bühne geben. Von dort startet auch die mit Wagen und Fußgruppen ausgestattete Parade. Einmal um die ganze Innenstadt rum, auch durch die Herrenstraße. Geplant ist auch ein kleines Event direkt in der Herrenstraße, wenn die Laster da auch alle durchpassen. Es gibt also mehrere Musiklaster, man kann da mittanzen, mitlaufen. Man kann sich auch noch, wenn man möchte, als Fußgruppe anmelden auf die Schnelle. Das kostet nichts, das ist alles frei. Das ist also ein ganz besonderes Prinzip des Freiburger CSDs, dass sie also keine Gebühren für Infostände erheben oder für Fußgruppen oder für teilnehmende Laster. Man kann natürlich auch ganz spontan selber mitkommen, mitlaufen, mittanzen. Es geht dann weiter mit so einer Art Straßenfest im Rahmen der Kundgebung auf diesem Platz, wo sich dann wieder alles sammelt. Betty Barbecue wird moderieren und es werden alle Register gezogen, nämlich vom Chor. Die werden dort singen. Es wird aber auch Redebeiträge geben, wie zum Beispiel von Queer Amnesty. Oder es wird auch eine Gloria Diamond Freak Show geben. Da bin ich schon sehr gespannt, weil ich habe schon Fotos gesehen. Das sieht sehr, sehr vielversprechend aus. Und Conchita Wurst wird auch in einer gewissen Form vertreten sein. Mehr möchte ich dazu noch nicht verraten, aber das wird dann im Abendprogramm am Samstag zu sehen sein. Dazu wird es noch von bekannten Freiburger Szene-DJs Musik auf die Öhrchen geben und im Anschluss dann zwei Abschlusspartys, offizielle Partys im Dreieck zum einen und im Crash zum anderen. Es wird dort Glitzer geben, es wird Tanzkäfige geben und also ganz viele ganz tolle Sachen. Sonntag ist das Ganze noch nicht vorbei. Ne? Da gibt es nämlich dann ein Prinzessinnenfrühstück mit klassischer Musik und Säulen und Gewändern und allem drum und dran. Das geht dann los so ab 11 Uhr bis 13 Uhr, ebenfalls wieder auf diesem Platz zwischen Theater und der Universität. Es wird auch noch Musikbeiträge geben, einen Redebeitrag natürlich auch von uns. Haha, wer möchte uns nicht mal hören? Ich kann mir das nicht vorstellen, aber gut, dass sich jemand das antun möchte. Aber man kann es gleichzeitig sehen, das ist mal was Neues. Chapeau Clack werden zum Beispiel auch auftreten und es wird was ganz Tolles geben, nämlich eine Drag Queen Olympiade und auch nicht nur die berühmte klassische Musik, sondern auch Techno-Musik. Ja, das geht dann bis abends 18 Uhr.
Dann gibt's Fußball.
Nein, da klingt alles sehr vielversprechend. Ich kann mir vorstellen, für jeden ist etwas dabei. Rein ins Getümmel kann ich da nur empfehlen.
Lasst uns tümmeln.
Das erste Mal, dass CC seit 10 Jahren in Freiburg ist, ne?
Ja, seit über 10 Jahren, ja.
Wahnsinn.
10, 12 Jahren mittlerweile ist das her.
Kennst du denn, hast du denn damals miterlebt, vor 10 Jahren? Warst du da dabei?
War ich da schon voll, ja. Ich muss mich gerade mal überlegen, ob ich das hier so sagen darf. Oh, ja, ich habe ihn miterlebt.
Wir noch nicht. Ich konnte noch nicht schreiben damals.
Diese kleinen Benjamine hier rechts und links neben mir, die durften damals nicht aus der Obhut ihrer Erziehungsberechtigten zu diesen Schmuddelkindern gehen.
Übrigens, gibt euch nächste Woche eigentlich seine Nummer uns einig?
Ja, nächste Woche machen wir natürlich nicht einfach Pause, nee, sondern wir machen da was ganz Besonderes. Wir machen Musik. Das kam ja heute leider ein bisschen zu kurz, aber wir hatten so viele interessante Redebeiträge, dass wir dann nächste Woche zum Aufgleich ein bisschen mehr Musik machen.